Voetballerij.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Keep Talking, dem Carolina Panthers Podcast. Mein Name ist Moritz Heist und wie immer mit dabei Kai Beuchling. Hallo, guten Abend.
Moin.
Wir sind zurück in voller Besetzung. Ich höre mich vielleicht noch ein bisschen anders an als sonst, aber wir haben jetzt doch eine Weile nicht mehr gesprochen, hat sich jetzt zeitlich alles anders vergeben und wie gesagt, ich war dann leider erkrankt und Kai musste dann solo in die Bresche springen letzte Woche und ein bisschen was machen, aber wir haben viel zu besprechen heute nochmal und deswegen gibt es heute wieder eine vollgepackte Sendung. An der Stelle muss man eigentlich sagen, dass wir, also ihr alle, die hier zuhört, das ist schon auch ein beachtliches Stück Leistung und Motivation, denn also, ne, dass wir uns zusammensetzen und einen Carolina Panthers Podcast aufnehmen, ist das eine. Aber dass jemand jetzt tatsächlich noch Bock hat, sich das anzuhören und sich noch in irgendeiner Form und Weise mit den Panthers zu beschäftigen, das ist schon Dedication irgendwie.
Das auf jeden Fall. Also, drüber zu reden. Aber wie gesagt, viele sagen ja auch, dass es tatsächlich eine gute Therapiestunde ist. Ich glaube, das passt dann wirklich ganz gut.
Ja, ich meine, für uns zwei ist es ja schön, wenn man sich dann austauschen kann. Das hätten wir ja so oder so immer gemacht. Aber es ist ja wirklich ekelhaft, über was wir sprechen müssen. Na, du hattest letzte Woche das ja schon so ein bisschen angeteased, diesen großen Artikel oder diese Recherche aus The Athletic angeht. Wir hatten jetzt auch in der Sendung noch nicht ausführlich nochmal gesprochen über die Pressekonferenz von David Tepper nach der Frank Reich-Entlassung. Und da dachte man ja eigentlich schon, oh mein Gott, ist das alles furchtbar? Und es wurde dann noch furchtbarer. Und was mich gerade so, also was ich ganz furchtbar finde, ist nicht, dass die Panthers ein schlechtes Team sind. Ich meine, das ist ja quasi, deswegen sind wir ja hier, das ist ja unser täglich Brot. Ich glaube, wir könnten ja auch gar nicht anders, wenn die besser wären. Aber du hast ja immer noch, oder also zumindest geht es mir so, immer noch im Hinterkopf dieses Ding gehabt, hey, die Panthers sind aber einfach ein cooles Team, weil wir haben die coolsten Farben, die coolsten Trikots, das coolste Maskottchen und außerdem sind die schwarzen Katzen eh die coolsten und unser Stadion ist cool und wir sind in keiner Riesenmetropole. Na, wir haben halt einfach ein cooles Team und Keep Pounding und das passt alles und deswegen sind wir irgendwie Panthers-Fans und selbst das ist gerade so, es ist schwer aufzuwiegen.
Es wird auf eine sehr harte Probe gestellt, auf jeden Fall, das kann man so sagen.
Ja, also ich bin ja manchmal auch so, dass das war die letzten Jahre so, wenn es dann irgendwie auch blöd läuft und man sich ja doch dann na, wieder so ein bisschen so an seinen Fantum erinnern möchte oder warum man das Team cool findet, dann kauft man sich irgendwas, irgendwie einen, was weiß ich, eine Mütze oder irgendwas. Aber selbst das, nee, habe ich gerade wenig Ambitionen, da auch noch Geld zu investieren in diese Sache.
Das finde ich gerade bei mir immer so lustig. Musste ich gerade vorhin drüber nachdenken, weil ich nach solchen Spielen oder nach den Niederlagen immer gar keine Lust habe, dann meine Panthers-Caps am nächsten Tag zu tragen oder so. Und sehr unbewusst, ich laufe ja aber trotzdem gerne mit Cap rum, ziehe ich dann halt kein Panthers Cap, sondern ein Hornets Cap an. Mhm. Du kannst mir mal sagen, wie verrückt das ist.
Das ist schon ein bisschen verrückt.
Okay, cool. Ich verfolge die Spiele gar nicht so wahnsinnig. Ja. Aber die haben schon mehr als einen Sieg wahrscheinlich.
Ja, das haben sie, ich meine, natürlich gemessen mit der Gesamtzahl an Spielen ist die Winning Percentage jetzt auch nicht so der Brüller. Heute Nacht übrigens gegen Miami sehe ich jetzt auch nicht. Und auch wieder hier viele Verletzungen und ne, ich bin ja auch was das Spielerpersonal und auch Front Office bin ich ja auch überhaupt gar kein großer Freund. Wobei da das Positive immerhin festzuhalten ist, dass die Hornets ja auch neue Besitzer haben seit dieser Saison oder seit kurz vor Beginn der Saison. Michael Jordan hat ja den Großteil verkauft seiner Anteile, hat noch minimal, aber er hat natürlich jetzt nicht so wirklich mehr Mitspracherecht und die neuen Owner haben hoffentlich ein etwas glücklicheres Händchen als der große MJ, denn da ist vielleicht so die Parallelität, sagt man das? Die Parallele zu David Tepper. Michael Jordan und David Tepper stehen jetzt beide nicht für sportlichen Erfolg ihrer Franchises. Ich habe das auch bei Twitter irgendwo ironisch gelesen, so naja gut, Tepper könnte ja auch das Ding an Michael Jordan verkaufen, dann kann der es vollends in Ruin treiben.
Oh, um Himmels Willen. Ich musste gerade grinsen, als du sagtest, Michael Jordan steht nicht für Erfolg seiner Franchise. Dazu sollte man wahrscheinlich als Owner sagen, weil ich glaube, als Spieler.
Ja, 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 ja. Wobei, da bin ich jetzt natürlich so nicht insgesamt drin, aber LeBron James hat noch keine 6 Meisterschaften gewonnen, wenn ich mich nicht irre.
Das weiß ich nicht so genau. Ich weiß nur, dass ich momentan, also du bist ja genauso gebrandmarkt mit den Hornets und mit den Panthers irgendwie. Und bei mir ist es halt hauptsächlich Panthers und der SC FC Köln, was ja ungefähr gerade momentan ähnlich ist. Auch der SC FC Köln hat ein Spiel gewonnen in dieser Saison, glaube ich. Das ist alles nicht so viel. Oder haben sie schon 2? Ich weiß es nicht. Es ist auf alle Fälle sehr frustrierend und sportlich macht dieses Jahr bisher gar keinen Spaß.
Ja, man sollte VfB Stuttgart-Fan werden, habe ich gehört.
Ja, genau, das wäre sinnvoll wahrscheinlich. Ich versuche tatsächlich mich gerade so ein bisschen wieder in den Charlotte FC nachher so ein bisschen vielleicht reinzudenken, um wenigstens etwas zu haben, was ein bisschen Spaß macht oder so. Aber da stehen wir irgendwie, glaube ich, kurz vorm Draft. Der steht, glaube ich, jetzt irgendwann demnächst im Dezember.
Hast du dich da auch schon in den, gibt es denn schon einen neuen Trainer eigentlich?
Ich habe letztens mal wieder den Podcast tatsächlich gehört, den ich sehr gerne gehört habe. Und ja, es könnte sein, dass da demnächst, also eigentlich sind die davon ausgegangen, dass der Trainer noch letzte Woche bekannt gegeben wird. Spoiler, ist er nicht. Aber es beschränkt sich da wohl auf 2 Kandidaten und einer der Kandidaten ist Frank Lampard.
Lampard sagt mir sogar was.
Ja, Chelsea-Legende und richtig, so. Also sehr erfolgreicher englischer Nationalspieler und das ist wohl einer von 2 Coaches, die möglicherweise demnächst angestellt werden könnten. Und das wäre natürlich so ein bisschen ein kleiner Wow-Effekt, ein kleiner Wow-Faktor, wenn so jemand geholt wird.
Mal gucken. Ich bin gespannt, vielleicht kommen wir nachher auch noch kurz dazu, die Coaching-Situation, die gerade so herbeigeschrieben oder nicht herbeigeschrieben wird, zu besprechen. Aber wir müssen noch mal ein bisschen die Zeit ein paar Wochen zurückdrehen und noch mal versuchen, diese, wie wir es so oft machen, den aktuellen Stand auseinander zu dröseln. Wie gesagt, bevor wir hauptsächlich noch mal zu dem großen Athletic Report kommen wollen. Jetzt muss ich kurz überlegen. Wir hatten ja gesprochen noch nach dem Titans Game, richtig?
Ja.
Ja. Da gab es aber, genau, aber die Pressekonferenz mit David Tepper gab es da noch nicht. Ich bin mir immer nie sicher, über was wir gesprochen oder nur geschrieben haben und aber nicht in der Sendung, das ist ja, oder so off the record, das ist ja manchmal immer nicht so ganz einfach.
Das glauben Hörer eigentlich, by the way, immer nicht. Ich konnte es mir auch immer nicht vorstellen, wie andere Podcasts sagen, ey, ich werde hier angesprochen oder angeschrieben für was ich vor 2 Wochen gesagt, das weiß ich doch jetzt nicht mehr.
Ja, ja.
Das stimmt tatsächlich, man vergisst es relativ schnell wieder, weil es dann ja doch irgendwie, man unterhält sich ja auch außerhalb des Podcasts. Also ich glaube, wir haben schon auseinandergenommen, dass Reich gefeuert wurde, darüber haben wir ziemlich viel gesprochen, aber nicht über die Pressekonferenz, weil die entweder, ja, ich glaube eher, die kamen einen Tag danach.
Ja, die war dann dienstags oder mittwochs oder so.
So, ganz genau.
Ich hab mir noch was notiert, das hatte ich vorhin gesehen, so nach dem Motto, es ist ja wirklich schlimm. Es ist wirklich schlimm und ein schöner Indikator, wie schlimm das denn wirklich ist, das hat Josh Klein auch im Riot Report Newsletter geschrieben heute. Trey Boston, ihr erinnert euch, ein großer Freund unserer Sendung und ja auch einer unserer All-Time-Favorites. Einfach, das war einfach der lustigste und coolste Typ im ganzen Kader, so muss man einfach so sagen. Der war einfach nice. Der ist ja immer noch sehr verankert, ja auch. Lebt ja, glaube ich, auch immer noch in der Ecke irgendwo um in Charlotte, keine Ahnung. Der hat zu einer Trey Boston Watch Party geladen. Und soweit ich es jetzt gelesen habe, also wie bei uns auch so, keine Ahnung, Sports, Bar, Kneipe und Trey Boston hat eingeladen zu Karaoke und Bier, keine Ahnung. Und es waren, und das hat Josh so schön geschrieben, stell dir mal vor, einen ehemaliger Spieler, der auch noch nicht so lange ehemalig ist und einer, der eigentlich von allen gemocht wurde. Also ich kenne niemanden, der Trey Boston nicht mag und es gibt auch keinen Grund, den nicht zu mögen. Und so jemand macht ein Event, jetzt wie gesagt in Charlotte oder irgendwo, nagelt mich nicht fest, und es kommen keine 50 Leute. Das ist schon irgendwie krass.
Ja.
Das fand ich irgendwie, also das ist, finde ich, das ist eine sehr schöne, das ist sehr bezeichnend für den Stand dieses Teams und auch der Fankultur, aber auf die kommen wir nachher. Nur noch mal so einleitend, wie auch in Amerika, glaube ich, die Feelings sind, und ich will ja gar nicht ans nächste Heimspiel denken. Ich glaube, das ist dann tatsächlich sogar gegen die Packers.
Das nächste Heimspiel?
Ja. Yeah.
Das ist jetzt gegen die Falcons.
Ist jetzt gegen die Falcons, okay.
Genau. So, die drei Auswärtsspiele sind vorbei.
Wie viele Fans denn, also Panthers-Fans denn dann wirklich noch im Bank of America Stadium weilen wollen? Bin ich gespannt. Naja, es ist sehr, sehr schlimm, aber wir haben es vor ein paar Wochen ja auch schon groß auseinandergenommen. Oft stinkt der Fisch vom Kopf her und haben uns ja sehr über David Tepper unterhalten, und jetzt muss man leider sagen, diese Pressekonferenz, die er gegeben hat nach der Entlassung von Frank Reich, die hat also so viele Fragezeichen und Head-Scratcher übrig gelassen, wo man ja schon gar nicht mehr wusste, wie es denn jetzt um das Team und auch, ja, oder wie es weitergehen soll. Das war ja schon absurd, und da war von dieser Athletic-Story ja noch gar nicht die Rede.
Die hat alles noch schlimmer gemacht. Also da hätte er sich wirklich nicht vor die Presse stellen müssen, für das, was er da vollbracht hat, sozusagen. Ja.
Also du hast ja letzte Woche, glaube ich, schon ein paar Sätze dazu verloren. Hauptsächlich, dass ja Scott Fowler, der langjährige Journalist vom Charlotte Observer, er war schon zugelassen zur Pressekonferenz, aber er durfte keine Fragen stellen. Weil generell nur 6 Fragen vorgesehen waren für knappe 10 Minuten, was ja auch schon ein Thema ist, wo sich viele der ansässigen Journalisten, ja, also sagen wir, gewundert haben, denn es ist die dritte In-Season-Entlassung von David Tepper innerhalb von knapp 5 Jahren. Das Team, seitdem er das Ruder übernommen hat, absolut katastrophal schlecht, und für diesen in diesem Zustand, in dem sich das Team befindet, hat der Owner 10 Minuten übrig, um sich irgendwie vor die Presse zu stellen. Also finde ich auch schwierig, aber dass das die Journalisten schwieriger finden, ist, denke ich, auch verständlich.
Auf jeden Fall. Und gerade Scott Fowler lässt da ja momentan keinen Also der kriegt sich gar nicht mehr ein, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Seine Artikel werden in jedem Fall schärfer, aber auch lustiger. Also das macht schon Spaß, sich das auch mal durchzulesen. Jetzt gerade hat er heute mal irgendwie auf sehr kreativem Wege im Charlotte Observer so ein bisschen zusammengefasst. Da hat er gar nicht sich groß über das Spiel ausgeschrieben, sondern er hat die Wege aufgezeigt, die Panthers immer wieder kreativ finden, um ein Spiel zu verlieren. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, das zu lesen war dann auch sehr lustig. Also momentan lässt er wirklich kein gutes Haar daran und will, glaube ich, sehr, sehr deutlich die Missstände aufzeigen, die er da an der eigenen Haut erfahren muss.
Es gab ja vor einem Jahr, muss das ja gewesen sein. Ich meine, das war nach der Matt Rhule-Entlassung. Vermutlich war das auch das letzte Mal, dass David Tepper so direkt vor die Presse getreten ist. Könnte man nachgucken, aber man sieht ihn nicht sehr oft. Da hat Scott Fowler ihn ja auch jetzt nicht scharf. Er ist ja, also wer ihn kennt oder wer seinen Podcast hört, der redet ja sehr besonnen und hat ja auch eine sehr sympathisch wirkender Typ auf jeden Fall. Ist jetzt keiner, der da in der Pressekonferenz steht und schimpft. Aber der ja, glaube ich, Tepper damals auch irgendwas fragte, ich weiß nicht mehr was, natürlich schon auch so ein bisschen provokant und ja auch eine Antwort haben wollte. Und David Tepper zu ihm ja auch noch meinte, hey Scott, ich weiß schon, ich lese deine Kolumne doch auch und so. Nachdem Frank Reich gefeuert wurde, schrieb Scott Fowler in seiner Kolumne oder in seinem Artikel, und schon wieder hat David Tepper einen Trainer verbrannt und er sollte sich selber feuern. Das war, glaube ich, so dann ein Tag vor dieser Pressekonferenz. Vielleicht fand das David Tepper nicht so witzig. Er hat es dann auch ja relativiert und meinte ja, also Scott Fowler, dass er damit nicht meinte, David Tepper soll das Team verkaufen, sondern er soll sich aus diesen Football-Entscheidungen raushalten. sehr großartig. Ja, aber das war natürlich schon auch ein Punkt. Was ich viel krasser finde, ist tatsächlich, natürlich wurde gefragt, okay, warum hast du denn jetzt den Trainer gefeuert? Wir sehen alle ein schlechtes Team, das sieht jeder, viel schlechter als erwartet, sieht auch jeder, dann außerdem noch mit einem Rookie-Quarterback, der sich auch leider nicht entwickeln kann. Gibt's denn irgendwie eine Gründe oder was hat dich denn dazu verleitet, diesen Trainer jetzt schon wieder in der Season zu feuern? Und es gibt also keine Begründung, also auch keine Floskel im Sinne von, ja, wir haben festgestellt, wir wollen nicht das Gleiche oder wir sind hier auf zwei verschiedenen Dingen oder wir sind da unterschiedlicher Meinung, wir kommen bei Sachen irgendwie nicht zueinander. Nicht mal das, sondern einfach nur, nee, das könnt ihr ja, darüber könnt ihr spekulieren. An das finde ich also mehr als seltsam. Alleine schon, weil ja bei dem Tennessee-Spiel laut fluchend aus der Kabine rausging, da haben wir ja drüber gesprochen.
Und da genau das, was du meinst halt, ne? Er muss ja nicht vielleicht die wahren Gründe, die es da gibt, irgendwie alle offen preislegen, das ist ja ganz klar. Sondern dann von mir aus, lass ihn genau die Floskel, die du gerade genannt hast. Wir sind nicht auf derselben Wellenlänge, wir wollen unterschiedliche oder wir haben unterschiedliche Zukunftsperspektiven oder Ansichten. Da ist eine langfristige Zusammenarbeit einfach nicht lohnenswert und dann haben wir den Schlussstrich gezogen. Sag lieber sowas, als darüber könnt ihr selber spekulieren, weil nicht in der Situation, in der sich die Carolina Panthers gerade befinden.
Ja, also das finde ich, also weißt du, dann brauchst du auch keine Pressekonferenz geben, wenn du,
genau.
Und sorry, mit der Frage war zu rechnen, ne? Also
ja, da musst du musst auf sowas halt gerade vorbereitet sein und das war ja eher Öl ins Feuer. Also du willst doch eigentlich die Spekulation jetzt langsam mal beenden, damit es mal ein bisschen ruhiger wird, auch die Medienlandschaft drumherum. Die Spieler lesen das ja auch, was da so alles passiert. Also insofern wenn da keine Ruhe reinkommt und immer mehr angezündet wird und die Fans dann auch noch ausbleiben, das, was du halt meintest, und keiner mehr Lust hat, irgendwie das Produkt zu kaufen, dann, das ergibt doch keinen Sinn. Das ist doch auch nicht wirtschaftlich für ihn.
Sehr schön auch die Frage, ob denn er glaubt, dass die Panthers ein unattraktiver Posten für einen zukünftigen Hedgecoach sein würde, wurde einfach mit einem Nein beantwortet. Ja, okay. Also andererseits, was muss er dazu sagen, weil jeder Bewerber, Interessent oder jeder, der in Frage kommt, der wird wissen, was ihm blüht erstmal, wenn sich da nichts ändert. Also klar.
Vielleicht auch, weil er von Deuce Daly eine SMS bekommen hat. Kann auch sein.
Kann auch sein. Ne? Also Reputation ist natürlich hier ein großes Thema. Und man hat vor, keine Ahnung, vor 3 Jahren oder vor 4 Jahren haben wir schon gesagt, oh, ich weiß nicht, ob ich unter Matt Rhule irgendwie als Quarterback spielen will, weil es kann gut sein, dass ich nach 6 Spielen unterm Bus liege oder so. Mhm. Also hochinteressant. Sehr schön auch die Frage, aber da hat er dann auch einfach sehr schlecht performt in seiner Antwort, meiner Meinung nach. Die Frage nach seiner Geduld wurde ja gestellt. Mr. Tepper, Sie sind seit 5 Jahren Besitzer dieses Teams. Das ist der dritte Head Coach, der dritte, den Sie immer in der Saison gefeuert haben. Wie steht's denn mit Ihrer Geduld? Nein, also ich habe sehr viel Geduld. Ich habe einige Mitarbeiter bei mir im Team, die arbeiten seit 20, 30 Jahren für mich. Und wenn es nach mir ginge, hätten wir hier auch einen Headcoach für die nächsten 20, 30 Jahre. Also jetzt so sinngemäß habe ich das wiedergegeben. Also, ja, was willst du da dazu sagen? Also es mag sein, dass er in der Finanzwelt geduldig ist, aber als Football-Team-Inhaber ist er es nicht.
Ja, ich weiß, also da bin ich mir halt so ein bisschen unsicher, ehrlich gesagt, an dem Punkt. Wir sind uns einig, dass er Ron Rivera entlassen hat, weil das nicht sein Coach war und er sich selber einen eigenen Coach einstellen wollte.
Fair. So.
Dann holt er Matt Rhule, stattet ihn mit einem langfristigen Vertrag aus, mit viel, viel Geld und probiert es immerhin. 2,5 Jahre? 2,5 Jahre, ne?
Ja, 2,5 Saisons, ja.
Genau. Der Schlussstrich, den haben wir alle verstanden und waren sehr, sehr glücklich, als Matt Rhule nicht mehr Trainer war, ne? Also auch da, ja, so. Und dann holt er Frank Reich und stellt ihm alles Mögliche zur Verfügung und sagt, hier hast du, ich wünsche mir, dass du einen Trainerstab, so denk mal ein bisschen outside the box, überleg dir mal, was du da aufstellen willst und stell da mal einen richtig geilen Trainerstab hin. Außerdem holen wir uns den First Overall Pick. So, und jetzt geht's los hier. Wir haben es gesagt, also wir wären ein Freund davon gewesen, natürlich mehr als eine Saison oder 2 Saisons ihn da mal machen zu lassen. Der Artikel von The Athletic ist da ein bisschen, ja, sorgt so ein bisschen dafür, dass ich jetzt nicht glaube, dass es unbedingt an der Ungeduld von David Tepper liegt, sondern einfach, dass da zu viele Feuer waren. Mhm. Wir reden ja gleich nochmal darüber. Also ich glaube nicht, dass das wirklich was mit Ungeduld zu tun hat. Ich würde ihm also, klar, wenn er das so sagt auf so einer Pressekonferenz, wo er sich sowieso sehr eigenartig äußert, wenn er sich denn überhaupt äußert, wirkt das in dem Gesamtkontext einfach schwierig und komisch. Ich glaube trotzdem, dass er wahrscheinlich geduldig wäre, wenn er Grund dazu hätte. Mhm. Aber ich sehe tatsächlich hier, ich sehe einen Grund für alle 3 Entlassungen zu dieser Zeit, wo die Entlassung stattgefunden hat. Weißt du, wie ich meine?
Ja, also den Punkt gebe ich dir natürlich, dass du sagst, jetzt im Hinblick auch mit diesem Artikel, wenn man mitbekommt, was dazwischen oder hinter den Kulissen alles gelaufen ist. Ja, stimmt, da ist wahrscheinlich auch Geduld so ein bisschen der falsche Parameter, um sowas zu bewerten. Allerdings, er hat sich ja selber nochmal relativiert, indem er gesagt, naja, die Geduld, die kommt dann mit guten Ergebnissen und Fortschritt. Naja, das ist, also ist für mich so ein bisschen so ein Henne-Ei-Dings. Klar, natürlich gibt es Teams und Trainer, die es schaffen, in sehr kurzer Zeit ein Team auf links zu drehen. Hat Steve Wilks übrigens auch geschafft. Aber ja, die Geduld kommt dann mit guten Ergebnissen. Also wäre er geduldig gewesen, wenn Frank Reich jetzt 3 Seasons mit 8 und 9 oder 9 und 8 hingelegt hätte. Immerhin, es wäre ein Fortschritt zu den letzten Spielen. Wie viele Spiele haben wir gewonnen in den letzten 5 Jahren? 30?
Naja, immerhin.
Ja, also da war er einfach insgesamt sehr, sehr wortkarg. Und wo er ja wieder nicht wortkarg war, ist, was er alles Tolles noch gemacht hat mit, also hauptsächlich natürlich für die Stadt, mit dem Fußballclub, mit Konzerten im Stadion, mit, es gibt ja auch hier und da, ich glaube, es waren ja auch schon mal so College Playoffs waren dort und Highschool Football, ja, stimmt ja alles. Wobei natürlich dann die Einheimischen alle sagen, es ist jetzt auch nicht so, als ob wir noch nie ein Konzert im Bank of America Stadium hatten, bevor David Tepper kam. Und ja, Beyoncé hat da gespielt. Cool, 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 cool. Tut ja aber in dem Sinn nichts zur Sache, was den Stand des Footballteams angeht.
Genau, ich glaube, er will einfach nur, da wollte er sich so ein bisschen reinwaschen irgendwie, weil er ja schon mitbekommt, ne, was da gegen ihn da gerade passiert irgendwie, und da muss er natürlich drüber stehen auf der einen Seite, aber es ist, ach, du kriegst es aus jeder Richtung ja momentan mit, selbst Leute, die nicht so, also gut, deutsche Football-Fans, die nicht so nah an den Carolina Panthers dran sind oder so, die halt sagen, meine Güte, mit dem Owner habt ihr aber richtig verkackt. Weiß ich, also ja, natürlich nach außen hin ganz, ganz schlechtes Bild. Und wenn der nicht aufhört, seine Finger da in dem Football-Game zu lassen, dann wird es auch niemals besser werden. Natürlich versucht er zu zeigen, Mensch, guck doch mal, was ich hier alles gemacht habe, was ich hier alles geleistet habe, wie die Region, und ich versuche mich doch hier einzubringen, warum hasst ihr mich alle? das kann ich schon verstehen, dass er das dann so versucht.
Ja.
Wie gesagt, in diesem Gesamtkontext von dieser sehr eigenartigen Pressekonferenz nicht hilfreich, also weil das bringt einfach nichts, wenn du 10 Minuten lang Blödsinn oder gar nichts sagst und dann aber dich irgendwie für Sachen feierst, die aber mit dem Thema überhaupt nichts zu tun haben, ist das schwierig. Ich find's so witzig, weil letztens, das war letzte Woche, glaube ich, oder so, ne, im Miaumix-Podcast haben sie auch kurz drüber gesprochen, und das fand ich so witzig, weil das so auch meine Gedanken widerspiegelt, oder wahrscheinlich eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, jedermanns Gedanken, nämlich, dass David Tepper halt ein Kind in einem Süßigkeitenladen ist, ohne dass da eine Überwachung stattfindet. Und natürlich würden sie, wenn sie ein Football-Team kaufen würden, also das würde jeder von uns am liebsten mitreden wollen, weil das ist halt wie so ein Real-Time-Manager-Game. So. Wir hätten aber wahrscheinlich nicht das Ego, dass wir dann nach irgendwie so 1, 2 verkackten Saisons sagen, so jetzt wollen wir halt noch weitermachen, sondern würden wahrscheinlich irgendwann erkennen, alles klar, das bringt mal so gar nichts. Wir lassen das mal sein und holen uns mal starke Football-Leute hier rein, die das dann entscheiden dürfen. Wir haben es probiert, wir können es nicht, wir haben da einfach kein Talent, wir sind dann bitte nur der Geldgeber und freuen uns, auf der Tribüne sitzen zu dürfen und zu sagen, hier, guck mal, mein Team.
Ich hole so jetzt noch ein paar Schrimps vom Buffet.
So, eher so in die Richtung wahrscheinlich. Aber David Tepper ist, glaube ich, der hat, glaube ich, ein Ego, was von hier bis nach Meppen, also sehr, sehr, sehr groß sein wird. Und da ist das nicht so leicht. Ich glaube, dass der eher sich von sowas angezündet fühlt und sagt, so, jetzt erst recht, Leute. Ich weiß, wo meine Fehler aus den letzten Jahren liegen. Die passieren mir nicht nochmal. Ich mach das jetzt besser. So. Ja, schwierig. Also, es ist auf alle Fälle insgesamt eine sehr, sehr schwierige Situation. Reicher Mensch, der weiß, dass er erfolgreich sein kann auf Gebieten. Und mit einem großen, großen Ego dadurch natürlich auch. Das wird nicht so einfach sein, da zurückzutreten. Und ich glaube nicht, dass das jetzt kurzfristig passieren wird, tatsächlich, leider.
Glaubst du, wo habe ich das heute gelesen? War das nicht auch bei den Miau-Mix-Leuten, dass einer so eine These hatte mit, okay, gib ihm jetzt noch einen Schuss, jetzt macht er das nochmal für 3, 4 Jahre. Wenn er jetzt nochmal so daneben greift wie die letzten 2 Mal, ob er dann noch Lust hat. Oder ob er dann sagt, okay, fuck it, dann verkaufe ich es halt.
Ja, stimmt. Ich glaube tatsächlich, das war auch da. Und ich glaube, daraufhin kam dann das, was ich gerade gesagt hatte. Und das ist auch das, was ich mal, was ich auch hier mal bei uns im Podcast gesagt habe. Ich glaube nicht, dass wenn du dir ein Football-Team kaufst, dass du das so schnell wieder loswerden willst, es sei denn, du bist, also du brauchst das Geld für was anderes oder du, weiß ich nicht, hast echt gar keinen Bock mehr auf den Sport oder so. Ich glaube, dann wirst du diese einmalige Chance, eins von 32 NFL-Teams zu besitzen, weggeben. Mhm. Ich glaube, wenn du einmal drin bist, und David Tepper ist noch nicht alt, oder? Der ist in den 50ern.
Ja, ich meine, er ist vielleicht sogar schon Anfang 60, aber ja, er ist noch nicht alt.
Genau, und der wird jetzt nicht nach so wenig Jahren sagen, alles klar, ich ziehe mich jetzt komplett zurück. Dann wird er wahrscheinlich eher sagen, okay, jetzt lasse ich andere Leute ran. Oh, 66 ist er.
Ja, doch.
Ja. Hätte ich nicht gedacht, tatsächlich. Dann lasse ich lieber andere Leute ran und mach genau das, was wir gesagt haben. Schrimps futtern und mich freuen, wie mein Invest läuft, sozusagen irgendwie. Aber ich glaube nicht, dass er das weggeben wird und sagen wird, ja, okay, hat nicht funktioniert, ich suche mir jetzt ein anderes Spielzeug. So schätze ich ihn nicht ein. Dafür ist er mittlerweile schon, glaube ich, ganz schön in der Region verwurzelt mit allem, was er da gemacht hat. Und ich meine nicht die Konzerte, aber der Charlotte FC, das ist ja das sein ist halt Baby so sozusagen. Ja, und deswegen, selbst wenn er dann, wir können nur hoffen, dass er, also ich jetzt auch nicht so, weil ich würde mir das schon gerne angucken, was aus dem Charlotte FC wird, aber vielleicht findet er das nachher irgendwann interessanter und er stellt dann wirklich Leute ein, die sich um die Panthers kümmern, weil das irgendwie so die kleine Stiefschwester ist oder so irgendwie. Das wäre noch so eine Möglichkeit.
Zum Abschluss des Nachklapps zur Pressekonferenz ein paar Sätze von Vashti Hurd. Man kennt sie vielleicht auch unter Carolina Blitz von Twitter, ist auch eine, die sehr häufig in den Pressekonferenzen sitzt und ja auch mit Sheena Quick den Quick Blitz Podcast gemacht hat. Gibt es gerade wenig Folgen. Allerdings haben die in den Halbzeitpausen immer auch so ein Twitter Audio Space. Das finde ich immer ganz nett und auch nach manchen Pressekonferenzen. Die hat so ein paar Sätze zu dieser Pressekonferenz geschrieben, die ich übersetze die mal eben kurz frei von der Leber weg. Wir wissen nicht, was Teppers Pläne für Scott Fitterer sind. Wir wissen auch nicht, ob er eine externe Firma beauftragen wird, die ihm assistieren wird bei der Trainersuche. Wir wissen nicht, ob er auch weniger ins Football-Business eingreifen will. Wir wissen nicht, was der Auslöser war, der dann schließlich zur Entlassung von Frank Reich geführt hat. Und auch wenn es, das wären wirklich faire Fragen gewesen oder Verständnis, oder ne, also Fragen, die zum Verständnis führen würden, wenn das Journalisten stellen würden, wenn das, ne, die das Team auf regelmäßiger Basis beobachten und darüber schreiben. Und es wären ja auch wenigstens so eine gewisse Art von, das, was ich am Anfang gesagt habe, so Zufriedenstellung der Presse irgendwie oder auch eine Wertschätzung der Arbeit gewesen, wenn man so ein paar Sachen vielleicht einfach sagt oder wenigstens ja, ne, mit so ein bisschen Floskeln oder so unterlegt. Was wir aber wissen, ist, dass David Tepper sehr stolz ist, dass er die Music ins Bank of America Stadium gebracht hat und dass wir wissen, dass er ein finales Veto hat, was alle Entscheidungen des Teams angeht. Egal, ob es die Football-Seite oder die Business-Seite ist. Aber das ist nicht neu und das wissen wir auch, wussten wir vorher schon. Und wir sind genauso schlau wie vorher. So im Endeffekt, den Kommentar habe ich auch nochmal verlinkt. Das fasst es irgendwie nochmal ganz gut zusammen. Ne? Also es hat sich eigentlich nichts geändert.
Genau. Hoffentlich nur, wie gesagt, so ein bisschen das Mindset, ne? Also das, was du ja auch gerade im Artikel gesagt hattest oder in dem, was sie gesagt hat, dass wir nicht wissen, ob er vielleicht eine Firma anstellt, die ihm bei der Suche nach einem Headcoach oder so hilft. Also das ist ja durchaus auch erfolgreiche Business-Leute dürfen sich ja Hilfe holen, um in Sachen besser zu werden, beziehungsweise sich da die Expertise ins Haus zu holen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er von Anfang an so ein richtiger Self-Made-Millionär oder Milliardär war, sondern da wird er sich wahrscheinlich auch einiges abgeguckt haben. Das wäre vielleicht an der Stelle auch ein bisschen sinnvoller. Aber ich bin mir ziemlich sicher, und das ist das, das ist tatsächlich immer so dieser eine Satz, den man auch öfter mal hört, wenn man mal diese ganzen Wut-Twitterer und so beiseite nimmt. Man kann davon ausgehen, dass David Tepper Erfolg haben möchte. Der will das nicht. Der will nicht eine Franchise komplett vor die Wand fahren und sitzt da jetzt immer und freut sich einen Keks irgendwie, wie schlecht das alles läuft. Der will Erfolg haben. Sein Ziel ist es, Erfolg zu haben. Und zufrieden wird er nicht damit sein. Und irgendwann muss er irgendwelche Schlüsse treffen, weil ich nicht glaube, dass, wir haben jetzt gerade festgestellt, er ist 66, dass er die nächsten 14 Jahre, bis er 80 ist oder so, noch der Meinung ist, ich mache jetzt hier jedes Jahr wieder, denke ich mir was Neues aus, wie ich die Franchise kaputt bekomme oder so. Das wird nicht passieren. So, es wird irgendwann wieder bergauf gehen. Und schlimmer als jetzt kann es ja meiner Meinung nach nicht werden.
Bist du eigentlich Fan der Tribute von Panem?
Ich habe nicht einen einzigen Film davon gesehen.
Auch nicht das Buch gelesen oder die Bücher?
Ach, jetzt bist du. Ist das wie bei Harry Potter jetzt oder was?
Nö, hätte er sein können, weil ich glaube, die. Ich habe die Bücher, glaube ich, zuerst gelesen, bevor ich die Filme gesehen habe. Also einfach nur so vom Zeitstrahl her.
Ja, nee, also weder gelesen noch gesehen. Irgendwie ist das, ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte, aber es ist tatsächlich ziemlich an mir vorbeigelaufen.
Kann ich dir empfehlen. Ich finde die eigentlich sehr, sehr gut. Ich war jetzt auch letztens wieder im Kino und habe das Prequel dazu gesehen. Also ja, es ist eine sehr krasse Geschichte, vor allem wenn man dann jetzt so diese Referenz der Hungerspiele im Vergleich zu den Carolina Panthers präsentiert bekommt, hätte ich jetzt nicht kommen sehen. Es gab ein großes Stück im The Athletic, unter anderem von Joe Person, der ist eigentlich bekannt, der Name, schreibt auch sehr viel über die Panthers, gerade bei The Athletic, auch bei Twitter, mit dem Titel What Happened to the Panthers? Hunger Games, Culture, Backstabbing and Another Fired Coach. Das kam letzte Woche. Ich habe das, glaube ich, dann noch so im Halbfieber irgendwie versucht zu überfliegen. Konnte es dann erst Ende der Woche dann so richtig nochmal lesen und habe es jetzt auch in Vorbereitung auf die Sendung nochmal gelesen und mir ein paar Dinge notiert, über die wir sprechen können.
War sogar am Mittwoch, als ich aufgenommen habe. An dem Tag kam das nämlich erst raus. Ja, genau. Das war schon relativ spät. Aber hat für ordentlich Wirbel gesorgt, ja.
Was hat das denn bei dir gesorgt erstmal?
Offenen Mund. Mhm. Einen sehr weit offenen Mund, ein Kinn bis auf den Tisch und das war definitiv etwas, was ich so noch nie gelesen habe über irgendein Team. Jetzt mit nicht ganz einer Woche Abstand muss ich sagen, ich wundere mich, dass das nicht größer aufgegriffen wurde von anderen Medien, von Fans so ein bisschen oder so. Also ne, diskutiert ja immer sehr gerne jeder über andere Franchises, obwohl er da nicht so viel Ahnung hat oder so. Aber da kam jetzt gar nicht so richtig irgendwie groß eine Reaktion von anderen deutschen Podcasts, sag ich mal jetzt oder so. Also ne, die amerikanischen Panthers-Podcasts haben davon schon.
Ja, klar.
Die haben da schon so Emergency-Podcasts zu gemacht, aber auch ohne da richtig groß was zu sagen irgendwie. Also so viel mehr ist da jetzt gar nicht passiert. Aber ich hätte eigentlich gedacht, dass es mehr aufgegriffen wird sogar noch, ja.
Interessanter Vergleich, ne? Also ich jetzt auch in den letzten beiden Wochen recht wenig mitbekommen habe oder gelesen von anderen Teams, aber was ich schon mitbekommen habe und wo es wesentlich mehrere Artikel, glaube ich, auch gab, ne? Auch dann bei ESPN, gut, gab es jetzt über diese Story auch, aber dass er irgendwie das hier Sean McDermott irgendwelche komischen Lockerroom-Speeches hält mit irgendwelchen 9-11-Vergleichen, wo du auch denkst, okay, Freak. Wow. also selbst sowas wird ja dann irgendwie beschrieben und aufgenommen in einigen Medien oder Artikeln. Ne? Aber ich habe das schon genauso beobachtet wie du, dass dieses, also vor allem gerade, weil es ja wirklich ein ein sehr, sehr langer, ausführlicher Artikel ist mit vielen Punkten drin, dass das gefühlt wenig für Furore sorgt.
Was nicht so wahnsinnig schlecht ist auf der anderen Seite, weil es halt ein Bild aufzeigt von einer Franchise, die unter dem Teppich schon liegt, also unter dem Boden sozusagen, weil das, was, wenn das alles stimmt, was da drin steht, und da wird sehr viel von stimmen, dann ist das einfach eine vollständige Katastrophe. Mhm. Also das zeigt Dysfunktion vom Allerfeinsten.
Wir gehen es durch. Einmal, ich habe den Artikel natürlich auch nochmal verlinkt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der hinter der Paywall ist. Manche Athletic-Artikel sind ja auch frei zugänglich. Wenn den unbedingt jemand lesen möchte, aber keinen Zugang hat, könnt ihr euch ja mal melden. Dann machen wir das bestimmt irgendwie möglich. Aber ja, es ist ein langer Artikel. Joe Person und ich glaube seine Mitarbeiterin oder Kollegin haben mit oder sprechen von mehr als 20 Coaches und Verantwortlichen der Carolina Panthers, die sich anonym zu gewissen Sachen geäußert haben und auch als dann entsprechend bestätigt haben. Von daher kann man das, glaube ich, schon sehr gut ernst nehmen, was in diesem Artikel steht. Das ist jetzt kein Clickbait-Artikelchen von irgendeinem Blog, sondern das scheint schon sehr, sehr eindeutig recherchiert zu sein. Wir gehen es mal durch. Es beginnt hauptsächlich natürlich mit der Sache von oder mit der Personalie Frank Reich. Es gab schon auch Anfang November, also ne, da war dann die Saison auch schon ein paar Wochen alt, eine Warnung von David Tepper an Frank Reich, dass die Entwicklung von Bryce Young stagniert. Da erinnern wir uns dran, das war auch so ein bisschen das erste Mal, dass Frank Reich in seinen Pressekonferenzen, wobei das war glaube ich sogar schon ein bisschen früher, sagte, ja, ich treffe mich ja schon auch immer ne, montags und das sind auch keine schönen Treffen mit David Tepper, was ja schon der Hilferuf eigentlich war. Dass natürlich das und die wahnsinnig schlechte offensive Leistung jetzt der Panthers natürlich das Verhängnis von Frank Reich waren und das dann eben absehbar war, dass es mit ihm nicht weitergehen wird, dass sich dann eine Mentalität dort etabliert hat und jetzt jeder für sich selber kämpft, sozusagen. Mhm. Was ich interessant finde, also es wurde, ne, hier, es wird hier, also zitiert, ne, es malt ein Bild der Dysfunktion innerhalb der Panthers-Organisation, beziehungsweise mit Assistenz coachen, die andere Trainer untergraben und so in Selbstverteidigungsmodus gehen, als klar wird, dass die Tage von Frank Reich gezählt sind. Und das finde ich schon irgendwie interessant, weil es ist doch immer so. Also es ist ja auch jetzt nicht bei einem Franchise so, das richtig schlecht abschneidet, aber in der Regel sieht ein Trainerstab ja genauso wie das Team auch, es wird nie so aussehen wie im Jahr davor. Es wird immer Trainer geben, die entlassen, wegbeworben etc. geben. Ne? Also, dass sich da ja klar jeder immer irgendwie empfiehlt und dass die NFL ja schon auch so ein bisschen so ein, also Geklüngel klingt jetzt gemein, aber ne, jeder Coach kennt ja wieder irgendeinen Assistenzcoach von irgendeinem, den er dann mitnimmt oder zu sich holt in sein Team. Also das wundert mich schon so. Also ein bisschen, ist jetzt nicht krass schlimm, aber es wundert mich schon so ein bisschen.
Ja, verständlich, weil genau das, was du sagst, ne? Ich glaube, wenn du einmal in diesem Coaching-Circle in der NFL bist, dann musst du dir keine Sorgen machen, dass du den nächsten Job wieder bekommen wirst. So, also das genau, passt jetzt nicht so ganz, warum sollte man da kämpfen, zumal man ja sehr wahrscheinlich möchte man da bleiben? Also wenn so ein schlechtes Bild gezeichnet wird, möchtest du da bleiben? Mhm. Also nur um die Saison da zu enden, das Geld wirst du ja eh bekommen. Also das geht ja nicht nur Frank Reich so, dass der jetzt weiter bezahlt wird, sondern wenn du als Assistant Coach gekündigt wirst, wirst du ja sehr wahrscheinlich auch dein Gehalt erstmal weiter beziehen. Also
und bei Trainern ist es, denen ist es ja genauso bewusst wie bei den Spielern, dass es halt einfach not for long ist. Also es ne, kann ruckzuck vorbei sein. Und das, was du sagst, willst du da eigentlich bleiben? Und du bist als Trainer ja auch schon in diesem Rad drin, dass es ja sein kann, dass du ja wirklich jedes Jahr irgendwie umziehst oder alle 2 Jahre im Zweifelsfall muss die Familie irgendwie mit oder du bist halt ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr einfach nie zu Hause. Weiß ich nicht, aber könnte ich mir schon vorstellen, dass man da präferiert, vielleicht den Job irgendwie ja länger zu behalten. Keine Ahnung, vielleicht ist das auch dann das Argument für die für die Selbstverteidigung. Aber ich verstehe ich nicht ganz.
Ja, ich auch nicht. Also das wird wahrscheinlich eher so. Genau, das auf jeden Fall wird wahrscheinlich so sein, dass man sich da weiter präsentieren möchte. Ne? Also das kann ich mir anders eigentlich dann auch nicht vorstellen, ja.
Dann wurde geschrieben, dass Coaches wohl hinter dem Rücken von Frank Reich David Tepper über Missstände im Team informiert haben über SMS oder halt Messenger oder irgend sowas. Es wurde jetzt nicht genauer ausgeführt. Also ich denke, das wird sich alles so ein bisschen auf die Offense auswirken oder um die Offense drehen. Das kommt gleich auch nochmal dazu, wo dann da so die Probleme waren und warum das Ganze nicht funktioniert hat. Ist aber trotzdem sehr, sehr seltsam. Das hattest du letzte Woche, glaube ich, auch schon gesagt. Also wie kommst du auf die Idee, mit dem Owner irgendwie Dinge zu besprechen, wenn du der Meinung, da musst du ja schon der Meinung sein, dass dieses Team absoluter Bullshit ist und da müssen ja dann Personalien oder auch Methoden, die ja so unfassbar schlimm sein und ja auch keine Diskussionskultur oder Konfliktkultur möglich sein, wenn du den Owner informieren willst oder musst.
Aber dann gehst du nicht auf den Owner zu, sondern auf Scott Fitterer, den General Manager. Eben.
Außer der Owner kommt vielleicht auf dich zu und sagt so, hey, ich habe gehört, das ist hier alles ein bisschen komisch, hast du was dazu zu sagen? Oder
entweder so oder wenn du es halt proaktiv von dir aus machst, dann willst du dich wirklich profilieren und dich beim Owner sozusagen einschleimen, um da ein besseres Standing zu haben.
Oder der Zustand muss so katastrophal sein, dass dir nichts anderes übrig bleibt, wie zum Owner zu gehen. Und das kann ich mir wiederum nicht vorstellen, weil dazu ist dieser Trainerstab ja erst seit 3 Monaten zusammen oder 4. Also das ist ja dann auch wieder so verrückt. Weißt du, wenn jetzt nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich, der ist jetzt vielleicht auch nicht ganz passend. Es fällt mir aber in dem Zusammenhang ein. Es gab vor, als Donald Trump noch Präsident war, gab es irgendwann einen großen Artikel in der New York Times, wo sich Mitarbeiter des Weißen Hauses dann an die New York Times gewandt haben und gesagt haben, es ist ja wirklich total chaotisch und der weiß ja überhaupt nicht, was er tut und das ist ja alles ganz, ganz furchtbar in diesem Weißen Haus. Und sagt, ja, okay, das wusstet ihr aber, mit welcher Person ihr euch da einlasst. Das fand ich da schon irgendwie so ein bisschen interessant. Also ne, wie gesagt, ich will das nicht vergleichen, nur so als so ein bisschen als Erklärung. Dann muss das ja schon extrem krass sein, wenn du nach 3 Monaten dann irgendwie zum Owner hingehst und sagst, hier, also dieses Front Office hier mit allem und Trainerstab, das ist ja katastrophal. Mach da mal bitte was.
Ja, also ich finde es so absurd, ich finde diese ganze Geschichte so absurd, aber das ist halt, ich kann es nicht nachvollziehen.
Ein Punkt, der hier genannt wird, ist, dass Scott Fitterer und ein Offensive Coach, das wurde nicht benannt, David Tepper auf die schlechte Beinarbeit von Bryce Young hingewiesen haben, der wiederum dann Frank Reich dazu aufgefordert hat, sich bitte um die Beinarbeit von Bryce Young zu kümmern. Die Argumentation war, die Dropbacks von Bryce Young sind nicht tief genug und deswegen ist die Protection schlecht. Was, also, was? Und, also ich, dieses Argument ist so, ich, von mir aus lass die Beinarbeit von ihm schlecht sein, aber ich verstehe das Argument nicht.
Dass die Protection deshalb schlecht ist?
Ja.
Nee, also das ergibt auch noch weniger Sinn, weil wenn du noch weiter nach hinten droppst als Quarterback und du mit Icky jetzt zum Beispiel einen Tackle hast, der sich durch Schnelligkeit schlagen lässt, du gibst ja den Ends dann noch mehr Möglichkeiten, dich umzuhauen, wenn du einfach nicht in der Pocket stehst nachher. Also,
ja. Also ich habe das auch nochmal nachgeguckt, es steht wirklich so drin und dieses, also es ist ein ganz, ganz komisches Argument. Und also ja,
das würde ich als Trainer dann auch nicht ernst nehmen, wenn mein Owner auf mich zukommt und mir sowas sagt.
Also ja, lass sie, ich habe da jetzt zugegebenermaßen nie drauf geachtet und ich meine, die erfolgreichen Dropbacks kannst du ja auch zählen. Es werden nicht so viele gewesen sein. Ja, von mir aus, dann stimmt es da nicht, dann stimmt da die Kommunikation mit den Receivern nicht oder der Rhythmus. Mag ja alles sein, aber die Protection ist schlecht und deswegen hinkt seine Entwicklung hinten dran, weil seine Dropbacks nicht tief genug sind. Also, ja, interessant.
Ja, interessant.
Angeblich hat Bryce Young Schwierigkeiten gehabt mit Frank Reichs Offense. Wobei es ist natürlich schwer zu beurteilen, zu sagen, was ist denn die Frank Reich Offense und was ist die Thomas Brown Offense. Es ist ja eine Mixtur, was ja auch letztendlich zu diesem Problem geführt haben sollte. Denn Frank Reich, das hast du vorhin schon gesagt, ne, er durfte sich seinen eigenen Trainerstab zusammenstellen, aber David Tepper hat ihn beraten oder nahegelegt, auch außerhalb seiner Komfortzone zu suchen. Ich denke, das ist eine gelernte Lektion aus der Matt Rhule-Ära, der ja nur in seiner Komfortzone gesucht hat, was ja dann auch nicht so gut war. Also immerhin da schon mal Lesson learned von David Tepper. Dass das aber dann dazu geführt haben, dass das sehr viele, gerade die Offensive Coaches waren, die nie vorher zusammengearbeitet haben und grundsätzlich verschiedene Philosophien mitgebracht haben und eben ein Rookie-Quarterback, der das Ganze irgendwie vereinen soll, das hat, ich glaube, das ist tatsächlich der maßgebliche Grund, warum das nicht funktioniert. Also das ist auch das einzige Argument, das mir logisch erscheint, warum es nicht funktioniert.
Ja, auf jeden Fall.
Dass das vielleicht dann auch schwierig, also ja, mag sein, vielleicht hat Bryce Young da auch Schwierigkeiten. Das kann, glaube ich, keiner beurteilen, außer er selber und vielleicht sein Quarterbacks-Coach und sein Offensive-Coordinator, ob er das umsetzen kann, was da drin steht. Da würde ich noch mal kurz einhaken, noch mal so zu diesem Punkt Geduld. Also und auch, ne, da weiß ich ja auch, kann ich jetzt auch nicht dazu sagen, aber jetzt wird ja so eine, gerade dieses Panthers-Playbook, diese Symbiose aus Konzepten von Thomas Brown und von Frank Reich wurde in einer Offseason irgendwie entworfen und dann musste der Rookie-Quarterback auch gleich irgendwie damit umgehen lernen. Hat jetzt auch keine großartige Chance gehabt, um zu gucken, okay, ja, macht dieses Playbook denn so Sinn oder macht dieses offensive Scheme Sinn? Hätte man danach der Saison gesagt, nee, macht's nicht, macht mit ihm als Spieler nichts, macht mit der Offensive Line so keinen Sinn, müssen wir ändern, müssen wir anders machen. Mhm. Dass du innerhalb der Saison natürlich kein komplett neues Playbook entwirfst, ist natürlich auch klar. Die Kritik, andere Sachen nicht zu probieren, die haben viele wir auch formuliert und man hat da keine Änderungen gesehen, finde ich trotzdem, also das ist ja kein Problem, vor dem nur die Carolina Panthers stehen, sondern jedes Team mit einem neuen Trainerstab und mit einem Rookie-Quarterback, das gibt's mehrere, glaube ich.
Das würde ich tatsächlich auch nicht gelten lassen, ehrlich gesagt, weil wenn du wirklich eine so komplexe, komplizierte Offense hast und du weißt, du hast aber in dieser Saison einen Rookie-Quarterback, dann musst du halt dich entweder dazu entscheiden und da klar kommunizieren, Mensch, Wir haben eine komplizierte Offense. Es ist nicht sinnvoll, einen Rookie-Quarterback dort hineinzuwerfen, sondern da nehmen wir jetzt lieber Andy Dalton in der ersten Saison und werden dann Bryce Young Mitte der Saison, Ende der Saison bringen, wann er auch immer das verstanden hat oder so. Das wäre dann der eine logische Weg, aber auf der anderen Seite kann ich mir auch nicht vorstellen, dass diese Offense so wahnsinnig kompliziert sein kann, wenn du hinter dieser O-Line und mit diesen Receivern spielen möchtest, weil da musst du ja eigentlich fast eine Basic-Offense starten lassen, damit du überhaupt sinnvoll durch die Saison kommst. Also das liegt definitiv nicht nur an Bryce Young, sondern natürlich an der gesamten Zusammenstellung der Offense. Das haben wir jetzt schon sehr, sehr häufig betont. Die ist einfach so schlecht zusammengestellt.
Ich wollte gerade sagen, sind wir auch wieder gerade wieder beim Thema Kaderplanung. Ne?
Genau. Ja, das liegt nicht an Frank Reich. Der hätte da vielleicht wirklich drauf eingehen müssen. Okay, ich habe so einen Kader, so einen Roster und das funktioniert da alles nicht, was ich mir vorstelle. Deswegen muss ich jetzt einfach wirklich ganz einfach daran gehen und wir machen das so wie Steve Wilks. Wir probieren einige Passelemente aus irgendwie, aber ansonsten nur auf die Fresse, nur laufen, laufen, laufen. Dafür hast du aber wieder halt auch nicht die Running Backs irgendwie, die das die ganze Zeit umsetzen können. Wie gesagt, das letzte Spiel jetzt war eigentlich ziemlich gut, auch von Miles Sanders. Aber du hast einfach von vorne bis hinten nicht das Personal, um da irgendwie eine super kreative High-Fly-Offense irgendwie aufs Spielfeld zu bringen.
Es wird noch angegeben, dass der Hintergrund von Thomas Brown, also die Rams-Einflüsse, ne, also im Grunde genommen ein Zone-Running-Scheme ist. Korrigiere mich, wenn ich jetzt Mist erzähle, aber klar, es ist kein Blocking-Scheme, wo jeder Offensive-Lineman einen D-Liner vor sich hat und weiß, dich muss ich aufhalten, sondern, ne, wie es der Name sagt, es wird eine Zone frei geblockt oder jeder O-Liner ist in einer bestimmten Zone zuständig für jemanden, was dann auch so Konzepte zur Folge haben kann, dass zum Beispiel einfach ein Guard oder ein Tackle einfach auch von innen ausbricht und zur Seite läuft und gleich ins Second Level läuft, um dort den Raum aufzumachen, dass der Running Back durchlaufen kann, also weiter hinten sozusagen, hinter den Trenches. Dazu brauchst du relativ schnelle und flinke Offensive Liner und die haben wir nicht.
Ja, also ich glaube, Bradley Boseman hat es ja auch schon relativ klar gesagt irgendwie, dass das einfach nicht das ist, womit er jahrelang sein Geld verdient hat, was er jetzt gerade macht. Das ist nicht seine Kernkompetenz und das ist eine Sache, die kann ich absolut nachvollziehen. Ja. Zone-Blocking ist auch nichts, was ich gerne mochte.
Der Einzige, der wohl Erfahrung hatte, da er bei den Rams gespielt hat, oder bei den Chargers, das weiß ich nicht gerade nicht, habe ich mir leider nur LA aufgeschrieben, war Austin Corbett. Der Rams. Hat bei Rams gespielt. Der hat in diesem Scheme gespielt. Gut, der hat es halt einfach.
Der Super Bowl Champion, den wir geholt
haben. Ah ja, richtig. jetzt hat Austin Corbett halt anderthalb Spiele gespielt, diese Saison. Angabe, also Zitat aus dem Artikel, es ist einfach keine gute Offense. Man hat nicht die Indianapolis Colts Offense-Elemente gesehen, als sie 2021 Second Rushing Leader in der NFL waren. Man hat nichts aus den Philadelphia-Elementen gesehen, als Frank Reich dort Coach war. Man hat einfach nichts davon gesehen. Also diese gesamte, dieses Offensive-Scheme ist inkompatibel mit allem, was die Linemen angeht und was den Quarterback angeht. Die Bryce Young, das haben wir schon oft besprochen, hat im College sehr viel Under Center gespielt und bei den Panthers jetzt zu 70% Shotgun oder Pistol und dann ja meistens auch nur in den Laufspielzügen.
Ja, außer im letzten Spiel, ne? Jetzt gegen die.
Haben sie ein bisschen die Jumbo Packages ausgepackt, ja.
Ja. Sah auch direkt besser aus, genau.
Also, das klingt soweit ja erstmal logisch. Was nochmal zu dieser etwas komischen Spaltung im Trainerteam geführt haben soll, ist wohl auch, dass James Campen und Chris Tabor bleiben sollten und das wohl auf direkten Einfluss von David Tepper. Mhm. Sind die einzigen beiden aus dem Matt Rhule-Lager, die noch übrig sind.
Und dennoch, also ne, wir haben uns ja tatsächlich sehr gefreut, als wir gehört haben, dass die beiden bleiben sollen, weil Tabor einfach als hochgepriesener Special Teams Coach, das wollten wir gerne sehen, wie sich das weiterentwickelt. Und James Campen hat ja letztes Jahr einfach eine super gute O-Line da uns hingestellt irgendwie. Und klar, da gab es ja auch bis auf im letzten Spiel keine Ausfälle und immer 100% Snap-Count und so. Aber über die beiden waren wir auch glücklich und ich hätte die beiden jetzt auch nicht als klare Matt Rhule Guys gesehen oder so. Die hat er ja auch, glaube ich, später geholt als, also es waren ja keine Coaches, mit denen er groß zusammengearbeitet hat, sondern einfach irgendwelche.
Ja, und Campen kam ja dann auch erst in der zweiten Saison, ne?
Ich glaube tatsächlich Tabor auch, oder? Also der kam ja auch relativ spät.
Kann gut sein, ja.
Erst noch intern besetzt. Chase Blackburn hat doch, glaube ich, zuerst die Special Teams übernommen.
Ich hatte die ganze Zeit Black Shear im Kopf. Dachte, nee, der war's nicht.
Nee, das geht nicht. Nee, genau. Und der kam deswegen auch später. Also es sind jetzt keine typischen Matt Rhule Guys, aber natürlich sind sie noch aus der Ära und sind dann tendenziell Leute, die ja eher Tepper zugewandt sind, weil Tepper sie halt schon kennt. Das hat schon seinen Grund, warum David Tepper wahrscheinlich sagt, die beiden müssen aber da bleiben. Also auch ein sehr eigenartiger Move dann letztendlich, wenn du deinem Headcoach sagst, du darfst dir dein Coaching-Staff zusammenstellen und denk mal ein bisschen outside the box irgendwie und dann, aber die müssen bleiben. Mhm. Also so, da würde ich mir auch schon ein bisschen komisch vorkommen, so warum. Okay, sind Experten, ist doch super, wenn sie bleiben, aber da wird es dann ja wahrscheinlich auch schon komische Momente gegeben haben.
Ein weiterer Punkt, der in dem Artikel genannt wird, also ich finde den auch sehr verrückt. Das ist ein bisschen schwierig, da irgendwie eine eindeutige Meinung dazu haben, aber Frank Reich, Scott Fitterer und alle Offensive Coaches wollten, dass Bryce Young in seiner ersten Saison in der Lage ist, das Playbook zu lernen, umzusetzen und die Offense im Huddle anzusagen und zu führen. Alles andere, was zum Beispiel Mechanics von ihm angeht, sollte bis zur Offseason warten. Ich finde einerseits ja, kann ich es irgendwie verstehen, wenn man sagt, naja, du kannst ihm nicht komplett alles irgendwie so hingeben in einer Saison, hier mach mal und dann bitte außerdem noch erfolgreich, dass man aber sagt, naja, man sieht dir aber irgendwie an, dass an deinen Armen oder an deinen Beinen oder sonst irgendwas nicht stimmt. Ja, das ist nicht so schlimm, das machen wir dann mal in der Offseason. Das kann ich irgendwie nicht so ganz nachvollziehen, weil, also weiß ja jeder, der irgendwie was einstudiert und das wird im Football ja auch oft genug gesagt, die Repetitionen machen's, ne? Also ja. die müssen einfach rein. Und wenn es dann wirklich so krass ist, dass dieses Playbook nicht passt oder diese Offense und er es dann nicht versteht, führt er dann auch zu nichts. Und dann wundert es mich ja noch viel mehr, dass sie dann sagen, okay, dann nehmen wir aber nicht diese Sachen, die er bei Alabama viel und gut gemacht hat, in das Playbook rein, dass er erstmal so dieses hier, und ich bin jetzt der Kapitän auf dem Feld und ich muss das im Huddle ansagen oder was weiß ich, oder einen eigenen Spielzug callen. Ist auch ein bisschen ein komischer Grund, aber
ja, total. Also ist ja wirklich, wenn es an so viel mangelt, ne, so, dann musst du ihn halt erstmal eine halbe Saison sitzen lassen, damit er das lernt. Ja. So, dann ist er halt noch nicht so weit. Darüber haben wir ganz häufig gesprochen, ne, dass ist Anthony Richardson schon so weit oder so? Ich bin ein Freund davon, schmeiß ihn rein und lass ihn lernen, so, weil, ne, klar, Fehler werden passieren, alles andere kommt dann, aber du musst es ja üben, genau das, was du sagst, Wiederholung, 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 so, und du wirst auch aus deinen Fehlern lernen, die da sind. Das, was da jetzt gerade mit Bryce Young passiert, ist immer noch, also, der ist der Quarterback, der noch nicht, ein Spiel hat er, glaube ich, verletzt, verpasst oder so, ne, aber ansonsten hält der da gerade richtig gut durch und meine Güte, der wurde im letzten Spiel sowas von weggeballert wieder. Dieser Deflected Pass, der da einfach in die Luft fliegt und boah. Also das ist, da sind schon krasse Sachen passiert und trotzdem hält der einfach durch. Ich bin ein Freund davon, das zu wiederholen zu lassen, aber wenn es halt zu viel mangelt und das glaube ich nicht, dann muss er halt sitzen. Und ich glaube, das ist tatsächlich hier dann eher ja diese schwache Offense, also die Zusammenstellung von Scott Fitterer plus das schwache Playcalling, was sich ja jetzt auch unter Thomas Brown, by the way, fortsetzt.
Ja. Und das wäre ja dann fast noch mehr ein Grund gewesen zu sagen, okay, dann lasse ich eben Andy Dalton spielen, zumindest im Anfang, um zu gucken, geht denn unsere Offense überhaupt auf? Weil, also die wäre mit Andy Dalton auch nicht aufgegangen. Es wäre vielleicht nicht so tragisch gewesen, weil er körperlich anders dasteht und einfach eine andere Erfahrung mitbringt. Und man dann schon gesehen hätte, okay, das, was wir machen wollen mit der Offense, das funktioniert mit diesem Personal so nicht. Das macht jetzt auch keinen Sinn, wenn wir unseren, oder zumindest macht keinen Sinn, wenn wir jedes Spiel den Rookie starten lassen. Der geht ja nur kaputt.
Ja.
Bryce Young ist jetzt übrigens bei 48 Sacks. Wenn das weiter so geht, dann läuft er gut darauf hin, 64 zu kassieren. Das wäre der vierthöchste Wert in NFL History. Wenn es soweit ist, suchen wir nochmal raus, wer die meist sacked Quarterbacks in der Rookie-Saison sind. Aber er kriegt ordentlich aufs Maul.
Stark.
Haben Sie nicht heute auch gesagt, das ist doch schön, dass der Vater von Bryce Young irgendwie Psychotherapeut ist, damit ja. Er irgendwie nach seinem Jungen gucken kann, dass der nicht nur körperlich, sondern auch mental irgendwie Support bekommt.
Die Saison wegstecken kann.
Ja. Mhm. Ja. 1-12. genau, das waren jetzt so die ein Punkt noch aus dem Artikel. Frank Reich nach der Entlassung über seinen Trainerstab. Nichts weiteres außer, ja, es sind sehr, also auf Englisch Diversity of Thought, also sehr, sehr viel Diversität, was Ideen angeht, würde ich es jetzt mal freundlich übersetzen. Also wahrscheinlich ist es auch manchmal einfach kein Konsens einfach möglich gewesen.
Sagt auch einiges. Ja. Mhm.
Und das führt mich so ein bisschen, also das Fazit, das kann man, glaube ich, unbestritten ziehen, wird, glaube ich, auch jeder verstehen, wenn wir sagen, es ist nun mal mehr kaputt als Bryce Young und Frank Reich und Co. Es ist trotzdem sehr verwunderlich, wie innerhalb von wenigen Monaten sowas passieren kann. Und dass es Frank Reich vielleicht auch das zweite Mal passiert. Müsste man sich noch mal ein bisschen umhören, aber ich glaube jetzt zum Beispiel auch, dass in der letzten Saison in Indianapolis, nachdem er ginge und dann ja, wie hieß dieser Interims-Coach nochmal? Jeff Saturday. Das muss ja auch irgendwie eine interessante Kultur gewesen sein. Auch mit Jim Irsay, mit dem Besitzer, ne? Also das, keine Ahnung, ist jetzt vielleicht auch Frank Reichs persönlicher Albtraum, dass ihm das zweimal passiert ist und er jetzt auch zu Recht sagt, alles klar, Leute, ich bin raus, ich gehe jetzt in Rente, ciao.
Danke, ciao. Ja.
Ich kriege noch 4 Jahre Geld übrigens von euch, oder 3. Mhm. Also das wundert mich wirklich sehr, dass das in so kurzer Zeit passieren kann, dass so eine dieses Dysfunktionale ist kein richtiges deutsches Wort, aber man benutzt viel so in dem Zusammenhang, ist funktional kaputt irgendwie ist. Was einen natürlich ein bisschen positiv stimmen kann, so schnell wie das jetzt kaputt ging, kann man es, glaube ich, ja auch wieder fixen, indem man einfach sagt,
genau.
Und ich habe es ja letztens auch in Twitter gesagt, mach den Laden dicht. Und also zündet ihn einfach an und baut ihn auf. Es macht so keinen Sinn. Also behaltet 3-4 Spieler. Und die Spieler sind in dem Fall jetzt wahrscheinlich auch eher das zweite Problem. Also was die Kultur angeht, klar, sportlich sollte das trotzdem drin sein. Aber dann muss halt dieser Trainerstab und dieses Front Office einfach komplett raus. Und das muss eigentlich die Konsequenz sein.
das wird auch die Konsequenz letztendlich sein.
Ja, ich bin mir auch fast sicher. Und trotzdem, auch der General Manager gehört dazu.
Ganz genau. Das ist das Entscheidende daran.
Ja, das war so ein bisschen so die grobe Zusammenfassung von diesem Athletic-Artikel. Hast du da noch Final Thoughts dazu?
Nee, tatsächlich haben wir da, glaube ich, alles jetzt zusammengefasst, was da so drin stand und was da so passiert sein soll.
Es gibt einige Stimmen. Ich weiß nicht, ob zum Artikel generell oder insgesamt. Und eine davon ist vom Andi natürlich. Und Andi, was liegt dir auf dem Herzen?
Mahlzeit, Männer, Andi hier. Zum The Athletic-Bericht und den Geschehnissen der letzten Wochen. Ich möchte die ganze Sache mal ein bisschen aus einer anderen Perspektive betrachten. Was ist, wenn jetzt nicht David Tepper das Problem ist, sondern tatsächlich Frank Reich? Frank Reich ist bis jetzt, was ich mitbekommen habe, der Einzige, der gesagt hat, er wollte CJ Stroud und nicht Bryce Young. David Tepper stellt sich in der PK nach der Entlassung hin und sagt sinngemäß, der ganze Coaching-Staff wollte Bryce Young. Der hätte sein Veto einlegen können, hat er aber nicht gemacht, weil er seinem Coaching-Staff natürlich vertraut. Wenn ich jetzt die letzten paar Wochen so Revue passieren lasse und immer mehr mitbekomme, was Frank Reich so von sich gegeben hat, dass eben er CJ Stroud wollte oder dass die Meetings mit David Tepper nicht besonders schön sind oder dass jetzt, wie in dem Bericht, andere Coaches David Tepper dann eben eine WhatsApp schreiben oder eine SMS oder keine Ahnung irgendwas, dass sich Frank Reich nicht angesprochen um den First Overall Pick kümmert. Also wie gesagt, ich sehe das vielleicht aus ein bisschen anderen Perspektive. Wenn 10 Leute in dem Meetingraum sitzen und 9 davon wollen Bryce Young und nur einer will CJ Stroud, naja, dann nimmt man Bryce Young. Wenn sich, und auch wenn das der Coach dann ist, der eine. Und der Coach soll aber dann diesen Bryce Young coachen. Und auch und wenn das dann halt nicht entsprechend klingt, naja, dann muss ich halt als Chef in Person von David Tepper auch mal meine Meinung dazu sagen. Und ich denke nicht, also ich habe es ja auch auf Twitter schon gesagt, es scheint so, als wenn da intern irgendwas schiefgelaufen wäre und es nicht zwangsweise an der Erfolglosigkeit liegt, dass Frank Reich gefeuert wurde. Es ist echt schwierig, so ein Thema in 2 Minuten zu packen. Jetzt bin ich eh schon wieder drüber. Ja, diskutiert mal drüber, wenn ihr Zeit dazu habt. Also, wie gesagt, ich habe jetzt versucht, jetzt mal in sehr kurzer Zeit eine etwas andere Perspektive zu präsentieren. Wäre noch diskussionswürdig, das Thema. Bin mal gespannt, was ihr dazu sagt.
Ja, danke, Andi. Das freut uns, wenn hier die anderen Perspektiven mal auf den Tisch kommen. Weiß nicht, Kai, hast du da schon initiale Takes dazu?
Klar, alles Quatsch.
Okay, weiter.
Nein, also natürlich nicht alles Quatsch. Ich mag das auch sehr gerne, wenn da mal ein Perspektivwechsel reinkommt. Aber so ein paar Sachen finde ich da, also haben wir jetzt ja auch schon drüber gesprochen. Ich frage mich hier immer, das war ja so ein bisschen das Hauptthema. Der eine will den, oder die eine Partei will den Quarterback, die andere den Quarterback. Ich glaube, das war doch bisher alles immer nur Spekulation, oder? Hat irgendjemand sich klar dazu geäußert, ich hätte aber lieber Bryce Young gewollt? Ich glaube nicht, oder?
Also ich weiß, dass das wird viel geschrieben, dass Frank Reich eher der CJ Stroud-Guy war.
Ja. Aber es ist nicht klar belegt. Das
aber ich habe keine Source genau. Für. Und ja, also das haben wir vorher nicht gesagt, da wurde David Tepper ja in der PK gefragt, ob das denn Stimme, dass alle, also dass er entgegen den, seinem Scouting gesagt hat, nee, ich will aber Bryce Young. Und er sagt, naja, nee, wir haben da natürlich eine, er hat das letzte Wort, das hat er bei vielen Sachen, aber es ist jetzt nicht so, dass er da praktisch überstimmen musste. Das können sie auch öffentlich nicht sagen. Und also das vielleicht auch als Ergänzung, ich glaube nicht, also das wird so nicht sein, dass es da ein Meeting gibt, wo sagt, so, wir müssen, wenn wir jetzt heute hier rausgehen, dann ist völlig klar, wer der Quarterback ist. Und es ist entweder Bryce Young oder jemand anderes oder CJ Stroud. Und das muss jetzt heute so entschieden worden. Und dann weiß man natürlich nicht, aber ich glaube nicht, dass Frank Reich da dann in so einem Meeting sitzt und sagt, nee, also ich bin immer noch, also nee, ich bin immer noch für CJ Stroud. Und dann sagt, ja, nee, aber die anderen sind alle, du bist überstimmt. Also da wird ja schon gearbeitet, um irgendwie einen Konsens zu finden.
Genau.
Hoffe ich.
Und er ist ja nicht eingestellt worden und wir hatten den First Overall Pick und jetzt geht's los und du darfst dir alles aussuchen. So, ne? Da wäre ja auch alles möglich gewesen dann letztendlich. Und auch da hast du Prioritäten und stellst dir wahrscheinlich das vor, aber wenn es dann anders gekommen wäre, hättest du auch damit arbeiten müssen. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass Reich da sich zu wenig um Bryce Young gekümmert hat, zumal einer der Vorwürfe aus dem Artikel, ich glaube, das war auch nur ganz kurz angerissen, war, dass einige Coaches sagen, dass Frank Reich zu weich mit ihm umgegangen ist und ihn dann nicht so gefordert oder auch mal ein paar Takte erzählt hat oder so, also ist eher zu weich mit ihm umgegangen. Und auf der anderen Seite, dass nicht Tepper das Problem ist, also da möchte ich dann auch nochmal auf die Meetings zurückkommen. Die waren ja nicht mal ab und zu in einer Saison, sondern wöchentlich. Und dass sich wöchentlich ein Owner mit seinem Headcoach zusammensetzt, halte ich für eher ungewöhnlich. Weil warum sollte ein Headcoach seinem Owner jede Woche Bericht erstatten müssen? Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Das wäre eher was, wenn Reich und der General Manager sich zusammensetzen, um halt so ein bisschen über Spieler und so zu sprechen. Halt aber auch nicht, um sich da rechtfertigen zu müssen, so wie es ja jetzt hier klang. Also ich glaube, wir haben es im Grunde genommen, haben wir es schon ganz weit auseinander genommen, dass David Tepper einfach seine Finger zu weit im Spiel hat. Ich glaube nicht daran, dass Frank Reich das Problem war. Und ja, mit dem einen Punkt hat Andi in jedem Fall recht. Es ist jetzt nicht nur es wird nicht nur die sportliche Misere sein, weshalb Reich gehen musste, sondern da ist mit Sicherheit noch ganz viel im Hintergrund passiert.
Vielleicht war es auch wirklich so, dass David Tepper nach der Liederanlage reinkommt und sagt, was war das schon wieder für eine Scheiße hier? Und was willst du denn mit dem Quarterback machen? Und Frank Reich dann sagt, ich habe dir doch von Anfang an gesagt, ich will CJ Stroud haben.
Das wäre so lustig, wenn das irgendwann mal rauskommt.
Dass David Tepper dann rausgeht und schreit, fuck, und dann den Coach feuert, kann man ja dann schon wieder fast ein bisschen nachvollziehen.
Dann fahre ich zu Andi hin und ich glaube, das ist eine kleine Strecke und reiche ihm die Hand und sag, Andi, ab jetzt machen wir zu dritt hier einen Podcast. Du aber in der Flugzeugturbine.
Genau, das muss ja auch entsprechend klingen. Okay, wen haben wir denn noch als nächstes, Kai? Wer passt hier noch gut rein?
Gut reinpassen tun hier, aber das ist dann eher schon zum Ende der Spielanalyse. Noch drei Sprachnachrichten, die wir, glaube ich, aber, also gerade die letzten beiden, dann für sich nachher stehen lassen können. Da sind wir dann aber schon, ich glaube, wir lassen heute einfach mal die Spielanalyse von unseren Hörern machen.
Das klingt auch gut.
Ja.
Wer fängt denn damit an?
Dann lass uns mal Binis Sprachnachricht nehmen, weil da sind noch so zwei, drei Sachen, über die man vielleicht ganz kurz nochmal sprechen
kann. Alles klar. Bini, deine Analyse kommt hier.
Hi, gute Bini hier aus dem wunderschönen Mittelhessen. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr habt die Niederlage mittlerweile gut weggesteckt. Wer hat damit gerechnet? Hand hoch, ich habe die Hand oben. Wir müssen einfach auch davon ausgehen, dass noch weitere Niederlagen dazukommen. Ich kann gar nicht sagen, wie viele Spiele noch sind. Das ist mir tatsächlich auch einfach egal. Aber was ich nicht egal finde, ist, dass man jetzt auch so langsam mal anfangen muss, Bryce Young zu schützen. Und abgesehen davon, dass er selber auch keine gute Figur macht, das ganze Team macht keine gute Figur, und ihn da jedes Mal wieder aufs Feld zu schicken, finde ich, ist auch für ihn ein viel zu großes Risiko. Zumal wir ihn auch einfach noch für nächste Saison Saison mindestens haben müssen. Und ja, es hilft uns nichts, wenn er jetzt mit einer Verletzung aus der Saison rausgeht und dann, weiß ich nicht, Teile der Offseason verpasst, vielleicht sogar später in die Regular Season einsteigt. Ich finde, das Verletzungsrisiko ist einfach zu groß mit dieser O-Line und da ist es einfach auch in der Zeit, Bryce Young zu schützen. Tatsächlich geht mir das auch so mit weiteren Spielern aus dem Team, wie zum Beispiel Brian Burns, Dante Jackson und ähnliches, JC Horn vielleicht. JC Horn würde ich sogar vielleicht noch so ein paar Spiele geben. Aber generell die Spieler, die eventuell Value hätten, wo man gucken kann, ob man die vielleicht traden könnte, dass man die vielleicht auch einfach mal rausnimmt, zumindest die Snap-Count irgendwie reduziert, weil ja, die Zukunft der Panthers steht da quasi auf dem Platz und je nachdem, was für Moves man nächste Saison oder jetzt hier in der Offseason machen möchte, muss man halt eben auch gucken, dass man das meiste Value irgendwie rausbekommt und sind wir ehrlich, die Saison ist gelaufen und ja, also ich erwarte jetzt keine weiteren Siege mehr. Ich erwarte eigentlich nur noch Niederlagen. Es ist halt einfach nur noch die Frage, wie wir diese Niederlagen bestreiten. Nehmen wir das jetzt einfach hin und schauen irgendwie nach vorne oder tun wir noch so, als könnte man irgendwie Spiele gewinnen oder versucht es irgendwie und stellt dann fest, ja, nee, wir sind doch einfach Kacke, das, was ja momentan so irgendwie der Fall ist. Ja, da muss man jetzt tatsächlich einfach mal ein bisschen gucken. Also, ich hoffe einfach, dass Scott Fitterer jetzt demnächst ja, gefeuert wird, wie zum Beispiel einige andere aus dem Staff und Team oder ehemaligen Staff und Team. Und da kann man ja eigentlich nur hoffen, dass es ab dann endlich besser wird. Ah, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, ich wünsche euch eine gute Aufnahme und bleibt stark und keep pounding.
Ja, Bini, vielen Dank für die Nachricht. Ja, Kai, was hältst du davon?
Genau, also die eine Frage, die ich mir da stelle oder beziehungsweise wo ich ein bisschen drüber nachgedacht habe, war Spieler zu benchen, um sie zu schützen. Das kann ich bei Bryce Young absolut nachvollziehen, dass man da sagt, okay, dass der wird nicht überleben hinter der Line. Das ergibt so wenig Sinn, den spielen zu lassen. Das ergibt aber auch wenig Sinn, da Andy Dalton spielen zu lassen. Ich verstehe aber den Punkt. Mhm. Das könnte ich sogar nachvollziehen, dass man sagt, okay, jetzt die letzten, was sind das, 4 Spiele noch oder 3 Spiele noch, lassen wir ihn auf alle Fälle draußen und dann gehen wir da gar kein Risiko ein. Alle anderen Spieler tendenziell eher nicht, ne? Also Brian Burns draußen zu lassen, würde wahnsinnig wenig Sinn ergeben, weil das ist kein Trade-Kandidat. Dessen Vertrag läuft aus, der wäre Free Agent. Da den wegzutraden, haben wir verpasst 2-mal. Den musst du eigentlich bezahlen. Und genau, alles andere irgendwie, weiß ich nicht warum, also Dante Jackson draußen zu lassen, das ergibt nicht so wahnsinnig viel Sinn. Nur damit du den Körper des Spielers schützt oder so. Damit riskierst du dann wieder die Körper der anderen Spieler, würde ich mal jetzt behaupten. Es sei denn, du hast da halt irgendwelche Spieler im Hintergrund, die du nochmal testen willst oder so. Das würde Sinn ergeben, ne? Wenn du andere Spieler ausprobieren möchtest und denen mehr Spielzeit gibst. Aber ansonsten, JC Horn muss wieder reinkommen und sich an das Spieltempo gewöhnen. Das hattest du ja auch gesagt, Bini. Und ja, weiß ich nicht, Frankie Louvu zum Beispiel, das ist ja auch keiner, den du draußen lässt, weil auch sein Vertrag läuft aus. Also insofern, andere Spieler zu benchen oder so würde die Situation nicht besser machen, in gar keiner Weise. Bryce Young, ja, könnte ich sogar nachvollziehen, also da würde ich mich nicht wundern, wenn ich dann auf einmal lese, dass der jetzt draußen bleibt und Andy Dalton startet.
Ja, ich sehe es ähnlich. Keine Ahnung, vielleicht würde ich Bryce Young starten lassen und gucken, wo es hinführt. Und wenn du siehst, okay, es führt einfach zu nichts, dann nimm ihn raus, weil es einfach keinen Sinn macht. Bei den Free Agents hast du völlig recht. Ich glaube, dass, oder bei den werdenden Free Agents, ich glaube, da, also da gewinnst du ja auch nichts, außer du machst dich unbeliebt, weil die wollen sich ja auch weiterempfehlen. Und das große Problem ist, dass es würde anders aussehen, wenn wir überzeugt davon wären, dass Scott Fitterer A ist der General Manager, den wir haben wollen und der weiß, was er tut in Sachen Kaderplanung und dass er B auch bleibt. Weil ansonsten könnte man ja da strategisch anders mit umgehen und sagen, ja, also jetzt nicht im Sinne von wir tanken, aber was du dann ja, ja de facto machen würdest, mit, naja, wir nehmen dann halt die Stars raus und schauen halt, was können denn die anderen Jungs noch im Kader oder geben denen zumindest mehr Spielzeit oder so und evaluieren mehr von den, ja, von den tieferen Positionen, um zu gucken, vielleicht ist da irgendwo ein Goldstück dabei oder so.
Ne? Machen wir in der Online doch schon die ganze Zeit.
Welche, ich kann mal gucken, keine Ahnung, kann noch irgendwie einen, vielleicht kann ein Defensive Liner auch ein bisschen Online spielen oder
muss
so.
Muss er wahrscheinlich irgendwann, ne? Ich habe mich, erstes Play gestern, das ja, McRae, bam, weg. Das, also.
Also das, ja, das sind so Sachen, aber leider, da es so viele Free Agents sind, Und dann hätte man vor der Trade Deadline anfangen müssen, Dinge zu tun und.
Ja, und wir haben keine tiefen Positionen, also keine Spieler, wo man sagt, die würde ich gerne noch mal ein bisschen mehr spielen sehen oder so, ich glaube.
Und ich bin jetzt auch gerade, also ich, ist auch interessant, wie sich da so Meinungen irgendwie ändern können, aber seit gestern haben wir, also jetzt mit Ausnahme von Bryce Young, finde ich, gibt es nur einen nicht tradebaren Spieler und das ist,
Frankie Lou.
Der ist in dem Sinne nicht tradebar, weil er eh Free Agent wird.
Aber den musst du bezahlen, ja.
Derek Brown ist.
Oh, okay.
Also ich meine, der spielt einfach die beste Saison, seitdem wir ihn haben. Ja. Dem kommt, glaube ich, dieses Scheme ja auch wirklich zugute. Mhm. Aber der Typ ist einfach ein Biest. Und das ist. Weiß gar nicht, also ich
habe. Wen hat der denn da gestern rumgeschleudert noch? Das war doch. Ja, war das ja. Williams, glaube ich, ne? Oder
Kamara.
Nee, Kamara. Das war Kamara. Wie der den.
Das war.
Du bemerkst, so, der hat einfach die Schnauze voll. So, den nehme ich mir jetzt und dann feuer ich den zu Boden. Und wie er danach auch geguckt hat. Ich glaube, Kamara war einmal ganz kurz, dass er auf ihn zu wollte oder so, um ihm noch was ins Gesicht zu sagen. Aber ich glaube, da. Brown hat relativ klar gemacht, dass ihn bitte jetzt jeder kurz mal in Ruhe lassen soll.
Ja, also, ich habe ja dann getwittert, boah, hier, das ist mein Spirit Animal.
Ja, Wahnsinn.
Also der spielt einfach die beste Saison seiner Karriere, das muss man einfach sagen. Und Brian Burns ist mir jetzt mittlerweile auch egal.
Tatsache.
Muss ich ehrlich sagen. Also wenn da, und ich weiß nicht, also da kümmere ich mich dann nach der Saison drüber. Ich würde ja auch mir fast wünschen, dass sie schon vorbei ist. Habe ich vorhin schon gesagt. Ich weiß jetzt zum Beispiel auch nicht, was sind denn mögliche Szenarien, wie so zum Beispiel einen Tag and Trade oder so. Was ist da an Kompensation mit drin?
Ja.
Wahrscheinlich nicht so viel wie vorher.
Das denke ich auch.
Und ja, keine, also wie gesagt, ich hoffe auf einen Complete Overhaul, was das angeht. Ich bin mit allem d'accord. Also jetzt vielleicht, gut, JC Horn gibst du noch ein Jahr, aber ansonsten steht für mich dieses Mal tatsächlich relativ wenig zur Debatte, was man nicht probieren sollte, was der neue General Manager dann ab Januar gleich machen kann.
Ja, hundertprozentig. Sehe ich genauso.
Ja, und ansonsten einfach hoffen, dass Bryce Young gesund bleibt, körperlich und mental.
Ja.
Dann steigen wir aus mit der puren Verzweiflung, oder?
Ja, lass uns heute mal den Matze, der uns das erste Mal eine Sprachnachricht geschickt hat, das Spiel nochmal kurz zusammenkehren, bevor wir dann auf das nächste Spiel schauen.
Ja, guten Abend, der Matze hier aus Brieselang. Also ich weiß nicht mehr, was ich dazu noch sagen soll. Das ist einfach nur demotivierend anzuschauen. Keine Offense. Es läuft überhaupt nichts nach vorne. Der Kicker bzw. Panther wird umgerannt, ohne geblockt zu werden. Das ist einfach nur grausam anzuschauen. Die Coaches untereinander reißen sich gegenseitig runter. Also ich weiß nicht mehr, wie man das noch weiter ertragen soll. Dass dann die Defense irgendwann auch keine Kraft und keine Laune mehr hat, da noch gegen zu halten, kann man durchaus verstehen. Also, ich sitze hier und weiß nicht mehr, also mir fallen dazu keine Worte mehr ein.
Ja, Matze, So. Danke. Also ich kann es absolut nachvollziehen. Uns sind jetzt noch heute ein paar Worte eingefallen, aber
das war aber auch eine Nachricht kurz nach dem Spiel, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? 22.20 Uhr, glaube ich, meine ich, kam die Nachricht rein. Das war einfach mal kurz aufgenommen. Und genau sowas dürft ihr gerne, gerne tun. Ne? Also wenn ihr uns Nachrichten schicken wollt oder so. Heute haben es leider nicht alle, alle Nachrichten reingeschafft. Wir haben noch ein paar mehr bekommen. Aber aufgrund der fortschreitenden Zeit, würde ich mal sagen, reicht das jetzt hier soweit. Ja. Aber ich will euch trotzdem noch mal kurz die Nummer sagen, falls ihr uns mal eine Nachricht zukommen lassen wollt mit Fragen, mit anderen Perspektiven oder mit Quick Reactions nach dem Spiel. Dann tut es gerne per WhatsApp unter der Nummer 01515 786 7303. Nochmal 01515 786 7303. Versucht bei 2 Minuten zu bleiben. Ansonsten müsst ihr euch jedes Mal danach entschuldigen und eine Minute entschuldigen, wie der Andi das immer tut.
Ja, es gibt leider auch ja wirklich nichts Schöneres ne, oder ne, drum rumzureden. Und ich habe es vorhin zu dir schon gesagt, ich freue mich sehr, wenn die Playoffs anfangen, weil ich gerade auch gestern dann noch so beim Durchseppen durch andere Spiele dann noch gesehen habe, ey, ich habe dieses Jahr wirklich noch kein richtig gutes Footballspiel gesehen. Ich habe wirklich nur so Scheiße gesehen die ganze Zeit. Und dann guckst du dir irgendwie mal so Rams gegen Ravens an und denkst, wow, krass. So, das ist dieser NFL-Football, von dem wir reden.
Den werden wir auch irgendwann wieder haben.
Ja, ja. Aber es ist schwer. Und ich sage es immer wieder, es ist ja auch das Schlimme, wir wollen hier ja eigentlich auch über Football reden und warum der eine Spielzug irgendwie so cool war und wie geil da der Running Back gelaufen ist oder der Corner hochgesprungen ist oder wie super schön der tiefe Pass in die Endzone ankam und wie lustig dann die Touchdown-Celebration war, aber es ist uns einfach nicht vergönnt, das hier zu machen.
Ja, das ist auch, also das muss ich noch dazu sagen, ne, das ist auch immer sehr lustig, weil ich dir immer, also ich bin immer nach dem Spiel kurz davor, dir zu schreiben, okay, morgen kurze Sendung, also was heißt kurz davor, ich habe es auch schon öfter geschrieben, jedes Mal passieren dann aber solche Sachen, über die man noch sprechen kann, wie zum Beispiel jetzt, ne, The Athletic-Artikel oder nochmal die Pressekonferenz. Ganz ehrlich, wenn das nächste Spiel aber ähnlich wird wie das jetzt, und es ist ja fast davon auszugehen, dann müsst ihr euch nächste Woche sehr wahrscheinlich wirklich auf eine kurze Sendung einstellen, weil es wird jetzt nicht jedes Mal so etwas passieren wie dieser Artikel, über den man sprechen kann. Und da fehlt dann auch langsam die Kraft zu. Also ich würde mal gerne über eine schöne Szene oder sowas mal wieder reden. So wie das, was Derek Brown da veranstaltet hat, aber nach einem Sieg vielleicht oder so.
Ist jetzt zwar auch keine schöne Geschichte, aber das müssen wir vielleicht an der Stelle noch kurz aufgreifen. Du hast es auch getwittert heute morgen. Was das Kapitel Panthers Geschichte angeht, denn es gab einen Todesfall im Gefängnis. Jetzt alle denken, hä, was redet der Mann da? Was ist da passiert?
Van Brett Watkins ist verstorben heute, im Alter von etwas über 60 Jahren. Die 60 taucht heute sehr häufig auf.
Wer war denn dieser Herr?
Der Van Brett Watkins war derjenige, den damals unser Wide Receiver Ray Caruth angeheuert hat, um seine Lebensgefährtin, um seine schwangere Lebensgefährtin zu erschießen, was leider auch funktioniert hat. Aber das Kind hat letztendlich überlebt und Ray Caruth hat eine filmreife Flucht hingelegt, ist dann letztendlich doch noch erwischt und verhaftet worden. Ist, glaube ich, vor ungefähr 5 Jahren aus dem Gefängnis rausgekommen. Auch da hat Scott Fowler sehr viel drüber geschrieben. Hat auch jetzt gerade, habe ich gesehen, einen Artikel über den Sohn von Ray Caruth nochmal gemacht, der schwer geistig behindert ist. Aber diese Geschichte haben wir halt, also es ist die erste Geschichte oder der erste Crime-Fall, wo ein NFL-Spieler wegen Mordes verurteilt wurde oder wegen Anstiftung zum Mord. Ja. Und das haben wir in unserem Buch natürlich auch nochmal schön auf Deutsch aufgearbeitet, genau.
Genau, wer sich an schöne Momente erinnern möchte, die gab es bei den Panthers ja durchaus auch.
Ja.
An dieser Stelle nochmal unser Buch empfehlen. Wer da Lust bekommt auf den Fall Ray Carruth, da gibt es ein paar Seiten dazu. Gibt auch einen sehr guten Podcast, ne? Den hast du damals dir reingezogen im Zuge der Recherchearbeit.
Genau, ich glaube, der heißt tatsächlich auch Ray Carruth, ist 8 Folgen, glaube ich, lang auf Englisch-Amerikanisch sozusagen von Scott Fowler, wahnsinnig guter True-Crime-Podcast, den man sich da an dieser Stelle auch sehr gut anhören kann, genau.
So, den Schluss heute macht der Tom mit einem Scouting-Report fürs kommende Spiel. Atlanta Falcons sind im Haus, ja, sparen wir uns Wünsche und Empfehlungen. Tom, was meinst du?
Are you that fast guy?
Yeah. Oh, okay.
I figured you were.
Yeah, I was just trying to make sure.
Hey, what was that route?
Moin. Ja, wir treffen jetzt auf die Atlanta Falcons. Und ja, das ist ja das Team, was aktuell ja mit 6-7 immer noch gleich mit den anderen Teams in der NFC South ist und dadurch noch eine Chance auf die Playoffs hat. Und ja, es sieht, auch wenn sie jetzt verloren haben, gar nicht so schlecht für sie aus, obwohl ja eigentlich ein unterdurchschnittliches Team in der Liga, haben auch einen nicht ganz so guten Quarterback, Desmond Ridder, der wurde zwischenzeitlich schon gebencht, weil er halt so viele Turnover gemacht hat, kommt jetzt wieder zurück, hat sich so ein bisschen gefangen die letzten Wochen, ja, hat einige Plays auch downfield gemacht, aber wie gesagt, das ist immer noch eine Gefahr, dass er immer eine Interception mal wirft oder den Ball generell verliert. Und da ist natürlich unsere Chance, mit der Defense zu halten. Die Defense ja jetzt nicht die Schwäche unseres Teams, würde ich sagen. Und gegen Desmond Ridder gibt es auf jeden Fall einige Chancen, wobei man natürlich aufpassen muss. Die Falcons haben halt zwei besonders gute Spieler mit Running Back Bijan Robinson und Wide Receiver Drake London, die halt auf jeden Fall ihre Plays machen können. Und Tight End Kyle Pitts, der wurde ja damals auch sehr hoch im Draft gezogen, weil er halt die Fähigkeiten hat mit dem Receiving Game. Muss aber sagen, dahinter ist halt ein sehr, sehr großer Abfall. Ne? Also kein Abfall, sondern das Niveau dieser Spieler fällt ab. Mit Mac Hollins und Van Jefferson, die hatten halt wirklich schon Spiele, wo sie 6-7 Targets hatten. Und dann waren die Falcons dann auch wirklich schlecht. Das war dann auch zu der Zeit, wo dann Ridder nicht mehr gut aussah. Weil, wie gesagt, die Playmaker waren einfach nicht mehr da. Wenn dann Spieler wie Mac Hollins und ja, wenn Jefferson Plays machen müssen, dann kann man die halt auch relativ gut stoppen. Und das ist natürlich auch für uns eine Chance. Wenn wir irgendwie es schaffen, auf Robinson zu gehen, auf Drake London zu gehen, dann sind die Falcons echt, echt schwach in dieser Offense. Die machen zwar immer ihre Plays irgendwie noch so, dass sie dann ja gegen schlechte Defenses immer noch ihre 20, 25 Punkte erzielen können, aber es ist jetzt auch keine Offense, vor der wir Angst haben müssen. Die Stärke der Falcons ist dieser eher die Defense. Das ist zwar sehr verwunderlich, weil das eigentlich immer bei denen andersrum war. Aber in diesem Jahr muss man sagen, ihre Stärke ist die Defense. Sind nach Expected Points Added auch eine Top 9 Defense. Also schon beträchtlich. Und ihre Stärke ist gegen den Lauf. Also sie sind eine sehr physische Defense auch. Das macht sie so ein bisschen spannend. Haben einerseits sehr erfahrene Spieler wie Calais Campbell und David Onyemata in ihr Team, aber dann natürlich auch die Spieler, die dann ja den Druck machen soll, wie zum Beispiel Arnold Abicady, der Upstep, oder auch Cornerback Jeff Okuda, der einige gute Plays macht. So, das sind dann so Spieler, wo man vor der Saison vielleicht echt das nicht erwartet hätte, aber die machen dann ihre Plays. Und natürlich haben sie auch ihre Superstars. Gerade in der Secondary, AJ Terrell sieht dieses Jahr wieder aus wie ein Nummer 1 Cornerback. Jesse Bates, das ist eine Turnover-Maschine. Der ist immer da, wenn es einen Pick geben könnte. Und wir haben sie am ersten Spiel gegen die Falcons gesehen. Zweimal Bryce Young intercepted. Bryce Young immer gut für einen Turnover. Und ich glaube, da wartet Jesse Bates nur. Vielleicht zockt er manchmal zu viel, dass man das vielleicht auch ausnutzen kann, aber ich würde eher tippen, dass Jesse Bates ein gutes Play macht als Bryce Young, muss ich ehrlich sagen. Und ja, auch noch zu nennen, neben Arnold Abicady haben sie mit Bud Dupree auch einen zweiten guten Edge-Rusher. Bud Dupree finde ich immer ein bisschen overrated, aber zusammen in dieser Defense mit Arnold Abicady scheint er so noch seinen Fit gefunden zu haben. Und wie gesagt, das ist eine Defense, die sehr gut den Lauf stoppen kann. Und beim Pass muss man sagen, sie lassen einige Big Plays zu, aber generell lassen sie wenig gute Passing Plays zu. Also wenn sie mal was zulassen, dann ist es oftmals ein Big Play. Und das ist halt aber unsere Gefahr. Wir machen kaum Big Plays. So, da brauchen sich die Falken vor uns wenig fürchten. Und deswegen erwarte ich auch, dass der Defense gegen uns sehr, 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 sehr gut aussehen wird. Und ja, ich erwarte wieder ein sehr, sehr schlechtes Passing Game leider von unserer Offense. Was man halt sagen muss, die Buchmacher, die erwarten das gar nicht so. Also die Buchmacher, es hat mich wirklich gewundert, die erwarten ein sehr, sehr knappes Spiel. Natürlich sind die Falcons favorisiert, weil was wir da letztens geleistet haben, die letzten Wochen, das ist wirklich grausam. Aber wie gesagt, es kann knapper werden, als ich es jetzt aktuell mir noch vorstellen kann. Und wenn es dann wirklich knapp ist und wir endlich mal mit unserer Defense vielleicht dann das Turnover-Battle gewinnen, vielleicht können wir dieses Spiel dann sogar mal siegreich gestalten.
Ja, vielen Dank, Tom, für dein Scouting diese Woche. Irgendwann kommst du auch in den Genuss und wirst sagen, und ich bin mir sehr sicher, dass wir dieses Spiel gewinnen. Und das wird dann so passieren.
Ja.
Ihr Lieben, wir machen Schluss für heute. Vielen Dank fürs Einschalten. Wie gesagt, ich kann es absolut nachvollziehen, wenn man keine Lust hat, sich gerade mit Panthers Football und diesem Theater zu beschäftigen. Wir haben es natürlich trotzdem für euch getan. Und Kai, du hast letzte Woche so eine schöne Verabschiedung hinbekommen, so völlig fehlerfrei und als ob es schon immer so vorgesehen gewesen wäre. Die Verabschiedung heute, die überlasse ich dir.
Okay, warte.
Das wollte ich nicht, das war ein Versehen. Wow.
Finde ich gut, lassen wir natürlich drin, ganz klar. Hier werde ich direkt, du hast so tolle Knöpfe, ne? Die müssen wir nochmal, da müssen wir nochmal bei guter Laune irgendwie das hier abfeuern, wenn wir mal den nächsten Sieg holen, den wir holen werden, denn we keep pounding and you keep listening.
Bis bald, ciao.
Bye.